Was hattet ihr in Bergen-Belsen für Essen?
Man hat ein Stück Brot bekommen für einen ganzen Tag. Wir waren immer hungrig. Ich habe es gesehen, dass Menschen gestorben sind. Im Konzentrationslager ist alles verändert. Und man hat kein normales Leben.
Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
Mit einem Hoffnungsschimmer fährt Irene ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Stattdessen wird es schlimmer. Im Lager herrschen menschenunwürdige Zustände. Vor Irenes Augen werden Häftlinge geschlagen, gedemütigt und einige sterben an Erschöpfung und Krankheiten. Gibt es für Irene und ihre Familie noch die Chance auf ein Entkommen? Das klären wir in dieser Folge. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 5. Das Konzentrationslager. Erinnert ihr euch an die ecuadorianischen Schutzbriefe, die Irene und ihre Familie in der letzten Folge erhalten haben? Die stellen die Hasenbergs unter den Schutz eines anderen Staates. Gibt es also doch noch eine Aussicht auf Rettung? Als Irene im Februar 1944 im Zug in das Konzentrationslager Bergen-Belsen sitzt, ist die Stimmung hoffnungsvoll. Sie glaubt, von dort aus wird es in die Freiheit gehen. Heute erfahren Miller, Mathilda, Lonneke und Ida, wie sich das erstmal als Irrtum herausstellt.
Leute, mir fällt gerade auf, dass ich noch nie darauf geachtet habe, ob ich ins Mikro rede oder nicht.
Ich habe jetzt irgendwie das Mikro so auf Augenhöhe.
Ja, Miller, ich auch.
Ich auch. Leute, jetzt höre ich mich auch besser als eben.
Ja, jetzt höre ich mich viel besser.
Ich glaube auch einfach, dass wenn nach so einer Zeit in Westerbork, die ja schon schlimm war, noch etwas kommt, was vielleicht noch schlimmer wird, dann ist man irgendwann auch am Ende.
Ja, ich frage mich, wie die beiden Konzentrationslager im Vergleich waren, auch wenn das erstmal absurd klingt.
Ich bin auch gespannt, wie es jetzt in Bergen-Belsen aussieht.
Hallo Irene.
Hallo.
Hallo.
Jetzt hören wir uns.
Ja, hallo.
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 Irgendwie scheint das so.
Rückkopplung.
Hat irgendwer seinen Ton an?
Nein.
Kannst du uns erzählen, wie die Stimmung in der Baracke war, als ihr in Bergen-Belsen ankamt?
Ich glaube, dass von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Alles war Angst, die Baracke. Sie war sehr voll. Ich glaube, ungefähr 200 Menschen haben da geschlafen.
Und gab es bei der Ankunft Flucht- oder Widerstandspläne oder Versuche? Also haben sich Leute gegen die Aufpasser gewehrt?
Ich glaube, das war gar nicht in unsere Gedanken. Es war alles so krass und brutal. Da haben wir nicht dran gedacht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Menschen sich geweigert haben, um einfach mitzugehen, denn die konnten uns auch schlagen.
Und hattest du danach auch Angst, dass du etwas falsch machen könntest und sowas dir passieren würde?
Ja. Ja, ich glaube, alle Menschen hatten Angst, dass irgendwas nicht so gut ging. Die Soldaten, die kamen in die Baracke und wenn sie ein Bett gefunden haben, das nicht gemacht war, das nicht gut ausgesehen hat, dann können sie dich schlagen.
Irene, hattest du denn damals im Lager schon mitbekommen, dass Juden getötet werden? Also habt ihr vielleicht schon so Krematorien gesehen oder Gaskammern?
Ja, die waren nicht in Bergen-Belsen. Das war einer von den größten Vorteilen.
Das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide ist kein Vernichtungslager. Hier sammeln die Nationalsozialisten die Austauschjuden, Juden mit ausländischen Pässen, um sie gegen Geld, Waren oder Deutsche im Ausland zu tauschen. Hilfsorganisationen wiederum versuchen, so viele Juden wie möglich aus Deutschland rauszuholen. Sie besorgen ihnen Papiere und verhandeln dann den Preis.
Ich werde versuchen, seine Worte in dem Tonfall zu sagen, wie sie mir noch heute in den Ohren klingen und wie sie wohl wahrscheinlich mein ganzes Leben in meinen Ohren klingen werden.
Das ist Joel Brandt, einer der jüdischen Beauftragten, die mit den Nazis verhandeln. Viel später, 15 Jahre nach Kriegsende, erzählt Joel Brandt einem Reporter, wie er mit Adolf Eichmann verhandelt hat. Eichmann war einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust.
Ich bin kein Schauspieler, es wird mir vielleicht nicht gelingen, aber so war eben sein Tonfall.
Ich habe Sie kommen lassen, um Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen. Ware für Blut, Blut für Ware. Was wollen Sie gerettet haben? Zeugungsfähige Männer, gebärfähige Frauen, Greise, Kinder?
Weil sie also für die Nationalsozialisten wertvolle Handelsobjekte sind, werden die Austauschjuden in diesem sogenannten Vorzugslager untergebracht und sollen auch besser behandelt werden. Aber Irene und ihre Mithäftlinge merken schnell, dass besser weit entfernt von gut ist.
Da war ein großer Appellplatz. Jeden Tag mussten wir gezählt werden. Oft dauerte es Stunden und Stunden. Die Zahl, die war nie richtig.
Und warst du also mit auf dem Appellplatz oder nicht?
Oh, jeden Tag, ja.
Wie lang ging so ein Appell und wann musstet ihr zum Appell antreten?
Na, das war nicht immer dieselbe Zeit. Dann kamen sie und sagten, Appell, Appell, jeder muss auf Appell gehen. Manchmal war es zweimal am Tag, dass wir nach dem Appellplatz mussten. Und dann musste man stehen in Reihen von 5 Menschen. Und dann kamen sie, um die Menschen zu zählen. Man durfte nicht sprechen und man durfte nicht sitzen. Und man musste stillstehen.
Wurden euch bei dem Appell dann Aufgaben zugeteilt, die ihr zu erledigen hattet, also die unter euch, die gearbeitet haben?
Nein, nur zählen. Sie haben uns nur gezählt, nichts anderes. Aber wenn jemand nicht mehr stehen konnte, weil vielleicht eine Person krank war oder jemand, der sehr alt war, und als sie dann nicht mehr stehen konnten, dann sind sie oft geschlagen. Ich habe es gesehen, dass Menschen gestorben sind auf dem Appellplatz, weil sie nicht 5-6 Stunden auf dem Platz stehen konnten.
Kurzer Hinweis. In der folgenden Minute gibt es einige explizite Schilderungen von körperlicher Gewalt.
Kannst du dich noch an Beispiele erinnern?
Einmal, das habe ich gesehen, da war eine alte Frau und vielleicht war sie krank und sie konnte nicht mehr aufstehen. Und da hat sie sich auf den Boden gesetzt und da kam, ich weiß nicht, ob es ein Kapo war oder ein Nazi, ein Soldat. Und der kam und schrie und sagte, sie muss aufstehen und sie konnte nicht. Und da hatte sie geschlagen mit einem Knüppel und hat sie so lang geschlagen, dass ich glaube, dass sie da gestorben ist. Da war sie tot.
Gab es da denn manchmal irgendwelche Widerreden von anderen Inhaftierten, also Camp-Insassen?
Das hat man nicht getan.
Das heißt, jeder hat sich eigentlich um sein eigenes Überleben gekümmert und die Gemeinschaft wurde eher vernachlässigt?
Ja. Es war der einzige Ziel, was überleben.
Kann man ja auch nachvollziehen. Wenn man eh schon so am Ende mit seiner eigenen Kraft ist, kann man ja jetzt nicht noch den Helden für alle anderen spielen.
Ja.
Ja, und man hat keine Macht. Das ist absolut nichts, das man tun kann.
Diese brutalen Praktiken kommen auch den Nationalsozialisten in Berlin zu Ohren. In einem vertraulichen Schreiben steht, man habe erhebliche Bedenken, ob so nicht, Zitat, der beabsichtigte Zweck, geeignete Objekte für Austauschverhandlungen bereitzustellen, gefährdet wird. Dieser Satz zeigt noch einmal deutlich, dass die Nazis die Austauschjuden als Handelsobjekte sehen. Sie müssen zwar arbeiten, aber sollen nicht so schwer schuften, dass ihre Gesundheit zu stark leidet. Aber als zwei Regierungsvertreter das Lager in Bergen-Belsen besuchen, bemängeln sie nur die hygienischen Verhältnisse. Alles andere, die Brutalität und Schikanen der Bewacher, scheint ihnen angemessen.
Du hattest vorhin erzählt, dass es Leute gab, die gearbeitet haben. Gehörtest du denn dazu und deine Familie?
Nicht Kinder, ich war noch zu jung, ich war dann 13 Jahre alt. Aber mein Bruder, der musste arbeiten und meine Eltern, beide mussten jeden Tag arbeiten. Und es war schwere Arbeit, von frühmorgens bis abends, auch am Samstag, ein halber Tag, glaube ich.
Und was mussten die arbeiten?
Na, meine Mutter war in einer, was Nähstube genannt wurde, und da haben sie viel Kleidung von Soldaten, die nicht mehr gut waren, und da mussten sie die guten Seiten davon ausschneiden und das Gute bewahren und was nicht mehr gut war, wegschmeißen. Ja, solche Dinge. Und mein Bruder, der arbeitete in etwas, das hieß das Schuhenkommando. Und die hatten große Berge mit alten Schuhen. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Und die Schuhe, die mussten sie auseinanderreißen. Und das gute Leder musste dann bewahrt werden, um jemand neue Schuhe zu machen für die Soldaten. Und das andere haben sie weggeschmissen. Und es war sehr schwere Arbeit.
Was hat dein Vater gearbeitet?
Der hat sehr schwere Arbeit getan. Er musste neue Baracken bauen, dass mehr und mehr Menschen kamen nach Bergen-Belsen. Das Kampf vergrößern mit Stacheldraht und auch, da mussten sie, they had to dig trenches.
Gräben, graben. Das klingt ja so, als ob es wirklich sehr anstrengend war. War er denn abends immer erschöpft?
Ja, sehr erschöpft.
Im März 1944, einen Monat nachdem Irene und ihre Familie in Bergen-Belsen angekommen sind, wird das Lager erweitert. Häftlinge aus anderen Lagern sollen hier untergebracht werden. Kranke und Schwache, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Die Nationalsozialisten nennen dieses Areal Erholungslager. Dieser Begriff ist ziemlich zynisch, denn hier erholt sich niemand. Im Gegenteil.
Wie hat sich dein Vater denn gefühlt, dass er für weitere Ankömmlinge weitere Baracken bauen musste? Das ist ja auch irgendwie absurd.
Er hat nicht viel über seine Arbeit gesprochen. Er war so müde, als er abends nach der Baracke kam, und dann haben wir zusammen gegessen und dann ging er schlafen. Ich glaube, es war dritte Monat, dass wir in Bergen-Belsen waren, hatte er Lungenentzündung. Er war auch im Krankenhaus für ein paar Tage und ich glaube nicht, dass er sich ganz erholt hat. Im Kampf konnte man sich nicht erholen von einer Krankheit. Aber meine Mutter, die wurde krank. Ich weiß nicht, was ihre Krankheit war. Sie hatte so viele Symptoms. und sie konnte nicht mehr aufstehen. Sie musste in ihrem Bett bleiben und ich habe sie dann versorgt. Und das war ein paar Monate, dass sie nicht aus dem Bett kam. Also sie ging nicht zur Arbeit.
Was hattet ihr in Bergen-Belsen für Essen?
Sehr wenig. Es gab nichts morgens und da war nur eine Mahlzeit und das war abends. Und man hat ein Stück Brot bekommen für einen ganzen Tag. Das war vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein Stück Brot.
Das heißt, das waren so 3-4 Scheiben Brot, die man am Tag hatte?
Ja, ungefähr, vielleicht 5. Und dann abends gab es eine Suppe. Und meistens war es, ja, wie heißt das in Deutsch, Turnips?
Steckrüben vielleicht?
Ja, das, ich glaube, das waren Steckrüben. Und das war jeden Tag eine Suppe. Und das war meistens Wasser mit Steckrüben. Und wenn man Glück hatte, dann war vielleicht ein Stück Kartoffel in der Suppe. Aber jeden Tag war es dasselbe.
Gab es irgendwie die Möglichkeit, wenn man bemerkt hat, dass andere Familienmitglieder schwächer sind als man selbst, dass man denen was von seiner eigenen Ration abgibt?
Na, ich glaube, das ist nicht sehr oft passiert. Denn jeder Mensch in Bergen-Belsen hatte zu wenig zu essen. Wir waren immer hungrig. Hunger war immer da, Tag und Nacht. Und alle Menschen wurden magerer und magerer. Und um jemand anderes noch Essen zu geben, ich glaube, das war sehr selten.
Und in der Zeit, wo deine Familie gearbeitet hat, was hast du denn die ganze Zeit gemacht?
Also ich musste helfen, um die Baracken sauber zu machen. Aber da war nicht viel Equipment, um sauber zu machen. Also da war ein Besen und die Barackenleiterin, die kommandierte dann, wer dabei helfen musste und wie lange und ob es gut genug war.
Die Barackenleiterin ist auch Jüdin. Wie schon in Westerbork werden auch in Bergen-Belsen einige Häftlinge für verschiedene Funktionen eingesetzt. Sie werden Kapus oder Blockälteste genannt und bekommen für ihre Dienste Vergünstigungen, Alkohol oder Zigaretten zum Beispiel. Manche Kapus nutzen ihre Macht über ihre Mithäftlinge. Sie können anderen Häftlingen Vorteile verschaffen, zum Beispiel doppelte Essensrationen verteilen oder im Gegenteil sie noch mehr misshandeln und quälen. Andere versuchen zu helfen, wo es geht, und die Lagerbedingungen wenigstens ein wenig zu erleichtern.
Die war sehr streng, sie war nicht freundlich.
Und hatte sie denn auch ihr Bett in eurer Baracke?
Ja, sie lebte in der Baracke und sie hat immer das Essen ausgeteilt. Und ihre Freunde hat sie mehr Essen gegeben als die Menschen, die sie nicht gern hat.
Oh, wie unfair.
Ja. Und dann auch musste ich die Kleider waschen für unsere Familie. Na, waschen konnte man nicht viel. Es war meistens um die Kleider durch das kalte Wasser zu ziehen. Und dann musste ich die Kleider aufhängen, outside of the barracks. Draußen, da konnte man Kleider aufhängen. Und da musste ich da sitzen, bei den Kleidern bleiben, sonst wurden sie wahrscheinlich gestohlen. Da war sehr viel Theft.
Diebstahl.
Sehr viel Diebstahl im Kampf. Man musste auf alles aufpassen. Und hauptsächlich wurde Brot gestohlen.
Habt ihr auch selber mal was geklaut?
Nein, das durfte nicht. Da waren meine Eltern sehr streng darüber, dass wir nie andere Menschen es wegnehmen. Das durfte nicht. Das. Vielleicht kann man das verstehen, dass Menschen so hungrig sind, dass sie stehlen wollen, aber man kann nicht Brot wegnehmen von anderen Menschen, die so wenig als wir haben.
Und Irene, du musstest ja auf Kinder auch aufpassen. Erinnerst du dich noch an die Kinder? Kannst du dir mal beschreiben? Und was hast du mit denen den ganzen Tag gemacht?
Ja, wir wollten gerne spielen mit Kindern, aber da war kein Spielzeug und da war kein guter Platz, um zu spielen. Und die Kinder, die waren krank und sie waren hungrig und sie waren traurig und sie hatten Angst, weil die Eltern weg waren. Also es war sehr schwer, um etwas Gutes mit den Kindern zu tun. Das Einzige, was man tun konnte, sie lieb zu haben, sie auf den Schoß zu halten. Es war eine sehr traurige Zeit für die Kinder und für uns.
Hatten diese Kinder damals im Camp dann schon ein Trauma oder Schockzustände? Waren die ganz eingeschüchtert und verstört?
Ja, sie waren bestimmt nicht normal. Sie waren oft krank. Und ich glaube, sie fühlten sich sehr unsicher. Jeden Tag gingen die Eltern aus dem Camp. Und da hatten sie vielleicht Angst, dass die Eltern nicht zurückkommen am Abend. Und sie hatten auch keine Kraft, keine Energie. Ganz anders wie normale Kinder.
Hast du dich denn verantwortungsvoll gefühlt für diese Kinder, weil du zwar auch noch ein Kind warst, aber trotzdem älter als die?
Ich war nicht alleine, um auf die Kinder aufzupassen. Da waren andere Mädchen meinem Alter. Wir haben das alles zusammengetan in einer Gruppe. Und wir haben das Beste getan, das wir konnten in dieser Situation.
Hast du dich vielleicht mit denen angefreundet oder hast du andere Freundinnen gefunden?
Ich hatte eine Freundin, die in meiner Baracke wohnte. Und sie war Freundin von Anne Frank vor dem Krieg. Die Freundin war Hanneli.
Hanneli Goslar war, genau wie Irene, von Berlin nach Amsterdam geflohen und lebte im Haus neben Anne Frank. Die beiden waren beste Freundinnen. Hanneli wird sogar in Annes weltbekanntem Tagebuch erwähnt. Als Hannelis Familie im Februar 1943, einige Monate vor den Hasenbergs, verhaftet und nach Westerbork gebracht wurde, lebten die Franks schon in ihrem Versteck im Hinterhaus. Hanneli und Irene werden Anne noch einmal wiedersehen, unter sehr tragischen Umständen. Dazu erfahrt ihr noch mehr in der nächsten Folge.
Hanneli war ein bisschen älter wie ich. Sie hat meiste Zeit ihre kleine Schwester beobachtet. Und dann ihr Vater wurde krank. Der ist auch in Bergen-Belsen gestorben.
Wie sieht so eine Freundschaft im Camp aus? Über was unterhält man sich? Was kann man noch zusammen machen, wenn man in so einer Lage sich befindet?
Nicht viel. Es ist alles über. Jeder Tag ist dasselbe. Die ganze Kraft ist bestätigt und am Leben zu bleiben. Im Konzentrationslager ist alles verändert. Und man hat kein normales Leben. Es ist nur aufstehen und arbeiten und das Essen zu holen und dann wieder schlafen und der nächste Tag ist dasselbe. Also man hat nicht viel darüber gesprochen. Es ist immer nur weitergehen, weitermachen.
Das heißt, ihr habt sozusagen die Zeit überstanden, indem ihr immer an eine gute Zukunft geglaubt habt?
Ja, das wohl. Und man muss Hoffnung haben. Und auch manchmal hatte ich Träume, die gut waren, die schön waren. Und das hilft, dass man ein Ziel hat, was man tun will, wenn der Krieg endet. Das ist sehr wichtig, dass man dann diese gute Gedanke noch halten kann.
Was war denn dein Ziel für nach dem Krieg?
Ich glaube, ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich hatte einen Traum. Ich habe die Bücher von Heidi gelesen in meiner Jugend. Das war ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, ob ihr Heidi kennt.
Ja, doch, kennen wir.
Und mein Traum war, dass ich den Krieg überlebe und dass ich dann in die Schweiz gehe und dass ich dass ich Ski fahren kann in den Bergen in der Schweiz. Das war mein Traum.
Und hast du es jemals gemacht?
Nein, nie. Ich bin wohl in der Schweiz gewesen, aber ich habe nie Skien gelernt.
Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Weil die Pässe hattet ihr ja immer noch und ihr wart ja ursprünglich dahin gekommen, mit der Aussicht, irgendwann wegzukommen.
Genau, ja. Und dann Monat nach Monat ging bei und da war nie ein Austausch.
Mehrere tausend Juden und Jüdinnen leben im Sommer 1944 im Austauschlager. Aber die Tauschaktionen laufen schleppend. Die Nationalsozialisten stellen immer neue, unerfüllbare Forderungen, auf die die Verhandlungspartner nicht eingehen wollen oder können. Gleichzeitig tun die gegnerischen Staaten nicht alles, um Juden zu retten. Im Juni, da ist Irenes Familie schon seit 4 Monaten in Bergen-Belsen, dürfen endlich mehr als 200 Häftlinge ausreisen. Die Nazis tauschen sie aus gegen Palästina-Deutsche und Deutsche aus Südafrika. So dürfen auch schon bald Familien das Lager verlassen, die die Hasenbergs kennen.
Wart ihr denn dann neidisch, als ihr erfahren habt, dass auch Bekannte von euch weg dürfen?
Ja, wahrscheinlich, aber wir haben nicht so darüber gesprochen. Wir haben nur gesagt, na ja, der Austausch steht noch und die Menschen sind jetzt aus dem Camp gelassen und vielleicht nächstes Mal sind wir dabei.
Ich finde, an ihren Erzählungen hat man auch irgendwie richtig gemerkt, dass dieses Konzentrationslager zwar nicht als solches ein Vernichtungslager war, aber doch irgendwie darauf ausgelegt war, so die Menschen auf Dauer so schwach zu machen, dass sie fast nichts mehr tun können.
Grausam, also, dass sie da 5-6 Stunden in der Kälte stehen mussten, nur um irgendwie zu checken, ob alle noch da sind oder halt wer dann schon gestorben ist, so. Und während dieses Appells sind aber ganz viele Leute gestorben. Also es ist einfach absurd.
Ja, das kann man sich, finde ich, einfach überhaupt nicht vorstellen.
Nee.
Jeden Tag ist eigentlich die Aussicht, dass du wieder das Gleiche erlebst wie am anderen Tag. Vielleicht wird es noch schlimmer. Du siehst deine Familie nicht und die arbeiten sich zu Tode. Und dann am Abend seht ihr euch wieder und es geht am nächsten Morgen eigentlich alles von vorne los.
Und dass sie dann noch auf die ganzen Kleinkinder aufpassen musste. Und sie hat ja auch immer erzählt, dass sie die so versucht hat zu lieben, dass sie immer irgendwie so gegeben hat und nie so richtig bekommen hat, habe ich das Gefühl.
Ich finde, es zeigt auch, was für eine Kraft sie hatte, also mit was für einer Kraft sie durch diese Zeit gegangen ist.
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie das jeden Tag geschafft hat, immer wieder das durchzuziehen, was sie dann gemacht hat. Ganz allein, wie sie war. Und ja, das war einfach ein Riesenglück, dass sie das überlebt hat.
Im Juni 1944 landen alliierte Truppen an der französischen Atlantikküste. Im Osten rückt die Rote Armee vor. Klar ist, die Deutschen werden den Krieg verlieren. Aber sie wollen nicht kapitulieren. Und sie morden weiter. Nun müssen sie die Konzentrations- und Vernichtungslager im besetzten Polen und Belarus räumen. Zehntausende Häftlinge werden auch nach Bergen-Belsen geschickt. Unter ihnen sind Anne Frank und ihre Schwester Margot.
Sie war sehr dünn und sehr schwach und auch sehr blass. Also sie hatte keine Kleider, sie hatte nur eine graue Decke um sich.
Was die Ankunft so vieler neuer Häftlinge für Irene und ihre Familie bedeutet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.